Charakter hat man nicht einfach, so wenig wie man von Geburt an laufen, denken oder lesen könnte. Charakter kommt andererseits auch nicht plötzlich wie ein Schnupfen, sondern muss sich bilden. Allerdings sind im Deutschen gerade Wörter wie Charakter oder Herzensbildung völlig aus der Mode gekommen. Stattdessen spricht man nahezu ausnahmslos und eher technisch von Erziehung. Wer aber zieht hier woran und wohin eigentlich? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema: Brauchen wir mehr Erziehung? Eine Frage, die sich heute durch die Sendung ziehen wird, ist die, ob Erziehung wirklich das passende Wort ist. Wäre nicht Entfaltung zum Beispiel deutlich angemessener? Und abgesehen davon, stimmt die Behauptung, gerade die antiautoritäre Erziehung hätte dazu beigetragen, eine Generation völlig verwöhnter Egoistinnen zu produzieren?
Die Klage ist nicht neu. Eigentlich hatte die Jugend immer schon Unsinn im Kopf. Und auch heute hört man es in Lehrerzimmern und Ausbildungsbetrieben. Es mangele an Interesse, Fleiß und Durchhaltevermögen. Von guten Manieren und Rücksichtnahme auf andere ganz zu schweigen. Eltern, so liest man, erziehen Kinder zu Tyrannen. Egoisten mit großen Ansprüchen, aber ohne Leistungsbereitschaft. Sind wir zu weich? Nicht streng genug? Im Schulbarometer 2024 geben die befragten Lehrkräfte an, die größte Herausforderung bei ihrer Arbeit sei das Verhalten ihrer Schüler. Anscheinend hat sich etwas verändert. Der Ruf nach mehr Disziplin wird immer lauter. War die Idee von antiautoritärer Erziehung wirklich falsch? Was ist schiefgelaufen?
Ist überhaupt was schiefgelaufen? Und wenn ja, was? Licht ins Dunkel will ich jetzt mit meinen Gästen bringen und begrüße herzlich Sabine Andresen, die den Fachbereich Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main leitet und Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes ist. Uta Haug-Thum, sie ist Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der LMU München und forscht unter anderem im Bereich schulische Transformationsprozesse, Digitalisierung und Chancengerechtigkeit. Während Oskar Jenny als Kinder- und Jugendmediziner Co-Leiter der Abteilung für Entwicklungspädiatrie am Universitätskinderspital Zürich ist. Herzlich willkommen. Wir haben ja den Schuldigen schon ausgemacht, ne? Also die antiautoritäre Erziehung, was man da auch jeweils drunter verstehen will, Frau Haug-Thum. Ist das so? Können Sie dem überhaupt beisteuern, stimmen oder ist das eine falsche Behauptung?
Muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist diese antiautoritäre Erziehung? Also was ist das Gegenteil davon? Ich wehre mich immer gegen so Begrifflichkeiten, die meistens eh nur ein Etikett sind von irgendwas, was nicht näher bestimmt ist. Also für mich ist Erziehung immer ganz stark auch Beziehung. Mhm. Es geht auch einher natürlich mit dem Bildungsbegriff. Und hier gilt es anzuknüpfen, zu überlegen, wie müssen wir Prozesse für mich jetzt im schulischen Bereich zukünftig gestalten? Wie gilt es, Lehren, Lernen und auch das Prüfen zu verändern? Und wie können hier Kinder zum einen gebildet werden, aber in diesen veränderten Prozessen aber auch eine verlässliche Erziehung bekommen, die sie vorbereitet auf die Zukunft?
Heini, wir kommen ja gleich noch mal auf die Langzeitstudien zu sprechen, die Sie in der Schweiz machen. Können Sie dem zustimmen, dass wir tendenziell eher eine Generation von jungen Egoisten und Egoistinnen daran gezogen haben?
Nein, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Es ist so, dass auch Studien zeigen, dass die junge Generation heute wie früher leistungsbereit ist, dass auch die junge Generation Erfolg haben will. Ich glaube, das ist eine Meinung, die die Öffentlichkeit teilt, die ich so nicht teile.
Hängt das vielleicht mit einer Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen jüngerer Leute und der Öffentlichkeit, die ja meistens älter ist, zusammen?
Ja, natürlich. Die älteren Leute, die haben primär konservierende Haltungen. Die jüngeren Leute, die haben transformierende Haltungen. Die jüngeren Leute, die wollen die Welt bewegen. Sie sind ja auch ein Stück weit der Jungbrunnen unserer Gesellschaft. Und dieser junge Brunnen, der sprudelt. Und das haben halt die älteren Leute nicht immer gerne.
Frau Andresen, dahinter steckt ja die Idee, also früher war alles besser. Was ist denn heute besser Richtung Erziehung gedacht?
Naja, erstens muss man sagen, dass die Klage über die Erziehung so alt ist wie die Erziehung selbst und zur Geschichte dazu gehört. Was heute besser ist, aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen sicherlich, dass es viele Eltern gibt, die bereit sind, sich an den Bedürfnissen ihrer Kinder zu orientieren, die Verantwortung übernehmen. Und was eindeutig besser ist, ist, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland seit dem Jahr 2000 ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Und das ist schon ein wirklich enormer Fortschritt.
Wird das weitgehend durchgehalten, Ihrer Meinung nach?
Also die Studien, die dazu vorliegen, zeigen, dass ein großer Teil der Eltern auf jeden Fall sich darum bemüht, Kinder möglichst gewaltfrei zu erziehen. Das geht mit viel Unsicherheit einher. Mhm. Es gibt natürlich einen Anteil leider von Erziehungsverhältnissen, in denen Kinder in ihrer Familie Gewalt erleben, in denen sie aber auch Missachtung erleben,
also
in den Einrichtungen.
Gewalt.
Ja, Gewalt, auch körperliche Gewalt, auch sexuelle Gewalt. Psychische Gewalt, ein großes Thema, das unterbelichtet ist bislang, für das wir noch gar nicht so ein Sensorium haben, das aber, soweit wir wissen, natürlich erhebliche Folgen für Kinder hat. Aber auf die Frage hin, was war früher möglicherweise wirklich schlechter, als es heute ist, würde ich sagen, einmal die Bereitschaft der Eltern, sich zu orientieren an den Kindern und das große Thema, das Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Was stellen Sie an Hauptveränderungen fest, falls es die gibt?
Also was ich derzeit feststelle, ist, dass man sich ganz stark an der Heterogenität der Kinder orientieren muss. Gut, in der Schule war immer schon ein Ort der Heterogenität, der Vielfalt. Aber es wird jetzt verstärkt versucht, Passung herzustellen. Also diese vielfältigen Lernausgangslagen in der Schule zu diagnostizieren, zu berücksichtigen und dann nicht nur zu erwarten, dass das Kind sich anpasst an das, was im schulischen Kontext erwartet wird, sondern dass die Institution Schule auch mit außerschulischen AkteurInnen in multiprofessionellen Teams versucht, gemeinschaftlich Lösungen zu finden, um jedem Kind das bestmögliche Aufwachsen, den individuellen Lernfortschritt zu ermöglichen. Es gelingt vielleicht noch nicht überall in der Breite, weil es ist ein sehr komplexer Prozess. Aber
und ich bräuchte mehr Erzieherinnen und Erzieher
dafür. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist aber auch das Thema auf dem Tisch. Man weiß, dass es über diese gemeinschaftlichen Prozesse läuft und versucht hier auch zu unterstützen.
Herr Jehn, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, so aus der Perspektive der Schweiz, aber mir erscheint immer, gerade auch wenn man mal im Ausland ist, dass wir in Deutschland eher so ein kinderunfreundliches Land sind und dass wir so ein gewisses Misstrauen Kindern gegenüber haben. Können Sie das teilen? Ist das anders in der Schweiz?
Nein, ich glaube, das ist in der Schweiz nicht anders. Das ist bei uns auch so. Es ist so, dass die Kinder in unserer Gesellschaft eher ein Schattendasein leben. Man sieht das auch in den konkreten Zahlen, wie viel wir letztlich in die Kindheit investieren. Oder? Wir investieren deutlich mehr zum Beispiel in Renten als in die Bildung der Kinder, sei es in der frühen Kindheit, sei es auch später. Zum Teil ist diese Unterschiede wirklich auch stoßend, oder? Wir investieren 12% des Bruttosozialproduktes in Renten, Bruttoinlandproduktes in Renten, während wir 4-6% in Bildung investieren. Also es ist wirklich eine Situation, die für die Kinder eigentlich nicht gut ist. Die Kinder bräuchten mehr Unterstützung, die Kinder bräuchten mehr Lobby. Sie haben ja eigentlich auch gar keine Lobby. Wir haben ein Stück weit auch eine Kurzsichtigkeit der Politik. Kinder sind dann erst in der Zukunft sozusagen unsere Leistungsträger. Und was in der Zukunft ist, das interessiert zum Teil eben die Politik nicht.
Es ist so seltsam, also ich meine, das haben wir mehrfach in der Sendung schon gehabt, aber es ist so seltsam, dass immer davon geredet wird, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Und wenn man sich die Entwicklung über die Jahre anguckt, wächst einfach die Kinderarmut. Mehr oder weniger von Jahr zu Jahr. Es gibt mal kleine Knicks, aber mehr oder weniger über die Zeit. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja eben über positive Aspekte gesprochen. Würden Sie sagen, es gibt vielleicht durch Verunsicherung der Eltern auch sowas wie ein Erziehungsdefizit oder so ein sich nicht auskennen oder unsicher sein in Bezug auf Erziehung, was eher dazu führt, dass man ein bisschen die Finger davon lässt und sagt, das soll man die Schule machen?
Also, das trifft sicherlich auf einige Eltern zu. Und ich würde gerne vielleicht einmal noch darauf aufmerksam machen, dass Erziehung ein anstrengendes Geschäft ist. Und so wie Kinder, wie Sie gesagt haben, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland keine Lobby haben, keine Mitsprache haben, häufig nicht beteiligt werden, auch nicht in der Schule, so werden auch Eltern nicht anerkannt. Und die Erziehung kann, sag ich mal, nur so gut sein und gelingen, wie auch die Infrastruktur rund um die Familie, also die Kita, die Schule, die Kinder- und Jugendhilfe, wie die funktioniert, das Gesundheitssystem. Mhm. Also ein großes Thema. Und Eltern wird Erziehung ungeheuer schwer gemacht. Und das wird immer deutlicher. Wir sehen, wie viele Mütter und Väter ihren Arbeitsplatz vorzeitig verlassen müssen, weil die Kita Notbetreuung hat. Da wird die Mutter angerufen und es wird gesagt, wir haben heute 2 Erzieherinnen weniger, holen Sie bitte Ihr Kind
ab. Und sind ja also, überwiegend die Mütter, die das
machen. Und es sind überwiegend die Mütter, soweit die empirischen Studien das hergeben, wobei, vielleicht ist das auch ein Thema, über das man sprechen kann, auch Väter sich stärker
einbringen
auch in die Erziehung und das auch als einen Teil ihrer Verantwortung sehen. Also insofern würde ich sagen, Eltern wird Erziehung schwer gemacht und es ist wirklich etwas, was sich auch durch die Geschichte zieht, aber im Moment eben auch sehr deutlich ist, auch die haben keine Lobby.
Manche Pflanzen, wie Boden zum Beispiel, muss man an Gerüsten hochziehen. Die Frage ist, ob das auch für Schülerinnen gilt, die man buchstäblich an den Ohren lang und hochgezogen hat. Ich selber habe das in der Schule jedenfalls noch erlebt. Erziehung ist schon ein seltsames Wort. Seine Herkunft hat mit dem lateinischen educare zu tun. Ducere wiederum bedeutet führen, begleiten, aber eben auch bestimmen, ziehen oder befehligen. Educare wäre demnach so eine Art heraus- oder wegziehen, vielleicht auch herausbefehlen oder etwas positiver und freundlicher gesagt, ein herausführen mit Anleitung. Aber aus was eigentlich? Vermutlich aus dem Zustand der Kindheit. Aber in welchen Zustand soll diese dann übergehen? In den unsrigen? Ist der wirklich so erstrebenswert? Gäbe es nicht auch da viel zu verbessern? Fragt sich also, mit welchem Maß man hier misst und ob Erziehung wirklich das geeignete Wort ist.
Erziehung. Der Begriff klingt ebenso vage wie abschreckend. Offensichtlich soll ein kleiner Mensch in eine Richtung gezogen werden, in die er vielleicht weder möchte noch kann. Aber stimmt das? Was ist Erziehung? Mit welchem Ziel ziehen wir wohin? Erziehung, so sagt es ein Lexikon der Psychologie, sind alle Vorgänge, die der nachfolgenden Generation die Wertvorstellungen und Verhaltensnormen einer Gesellschaft vermitteln sollen. Erwünschtes Verhalten wird bestärkt, unerwünschtes getadelt. Das können zum Beispiel Werte wie Ehrlichkeit sein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit oder der Einsatz für andere. Aber vielleicht auch das genaue Gegenteil. Werte und Normen und damit die entsprechenden Erziehungsziele sind abhängig von der jeweiligen Zeit und Kultur. Früher galt in Deutschland blinder Gehorsam als Tugend. Heute streben Pädagogen eher das Gegenteil an. Aus Kindern sollen mündige Bürgerinnen und Bürger werden. Sie sollen konstruktiv und kritisch denken und für sich selbst und andere Verantwortung übernehmen. Aufklärung und Autonomie statt Autorität und Abhängigkeit. In anderen Ländern gelten wieder andere Ziele als erstrebenswert. In China zum Beispiel werden Kinder eher streng erzogen. Das Mittel der Wahl: Kritik statt Lob. Die Konkurrenz in dem bevölkerungsreichen Land ist groß. Im Wettbewerb mit anderen zählen vor allem Fleiß und Disziplin. Welche Werte es auch immer sind, sie bilden die Grundlage für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und wie gut wir gemeinsam funktionieren, entscheidet darüber, ob wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können.
Dann versuchen wir doch mal gemeinsam zu klären, was Erziehung überhaupt ist und was zentrale Elemente guter Erziehung sind.
Also Erziehung geht, denke ich, immer mit einem Menschenbild einher. Das ist vielleicht nicht immer bewusst. Wie gucke ich auf das Kind? Also habe ich so dieses Bild der Bohnenstange oder möchte ich dem Kind einen Rahmen schaffen, einen Raum geben, Ansprechpartnerin sein, damit es frei wachsen kann. möchte ich und bin ich davon überzeugt, dass ein Kind, ein junger Mensch Orientierung braucht, dass dieser junge Mensch Liebe braucht, Zuwendung, Zuhören. Oder aber bin ich davon überzeugt, dass das Kind vor allen Dingen lernen muss zu gehorchen, seine Bedürfnisse zu regulieren, zu unterdrücken. Und davon hängt ganz viel ab. Also das ist so für mich der erste Ausgangspunkt. Mit welchem Menschenbild geht Erziehung einher? Und dann gibt es einmal die Zielperspektive. Was möchte ich für dieses einzelne Kind oder für die Gruppe, für die Klasse, für die Kindergartengruppe? Und was möchte ich für die Gesellschaft? Das ist ja hier auch sehr deutlich geworden. Mhm. Und gerade weil in dem Film ja auch auf den Nationalsozialismus verwiesen wurde, Theodor Adorno hat einen wichtigen Radiovortrag gehalten nach dem Nationalsozialismus, nämlich Erziehung nach Auschwitz. Mhm. Und da geht es genau darum, dass Erziehung dazu beitragen muss, dass Auschwitz nie mehr sei. Also es hat immer diese beiden Zielperspektiven. Man guckt auf das einzelne Kind und die Ideen der Gesellschaft.
Das ist ja sicher was, dem man nicht weder widersprechen kann noch sollte. Dass sowas wie Auschwitz noch mal stattfindet, also positiv formuliert, dass wir wirklich einen guten Umgang mit Vielfalt haben, dass wir eine funktionierende Demokratie haben. Aber dahinter steckt ja immerhin die Idee, dass das Ganze einen Zweck hat. Und worauf meine Moderation eben so ein bisschen hinzielt, und der Film hat das ja auch angedeutet, ist, was ist, Herr Jenny, mit dieser Zweckhaftigkeit von Erziehung? Also mir scheint Erziehung in vielerlei Hinsicht Richtung Ausbildung zu laufen. Also das heißt eine Abrichtung, wenn man es mal bös formuliert, eine Abrichtung darauf, bestimmte soziale und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Rollen einnehmen zu können.
Ja. Sie sprechen es an. Der Begriff Erziehung, mit dem tue ich mich tatsächlich schwer, weil Erziehung ist eigentlich ein veralteter Begriff. Er stammt noch aus einer Zeit, wo wir das Kind, den Jugendlichen eigentlich als passives Wesen angeschaut haben, als Wesen, das reflexgesteuert ist sozusagen, dass wir in die Gesellschaft hineinpassen müssen, dass wir aus der Phase, aus dieser unreifen Phase hinaus begleiten, herausziehen müssen, damit es nachher später wirklich wertvolle Erwachsene sind. Und es ist immer ein einseitiges Konstrukt. Also es geht immer davon aus, dass es Erwachsene gibt.
Die bestimmen, also die legen den Zweck fest.
Genau, die legen den Zweck fest und die bestimmen letztlich, wohin das Kind geht. Aber man muss sich bewusst sein, Erziehung ist nie ohne Beziehung. Erziehung ist immer beziehungsabhängig. Die Kinder und die Jugendlichen, die prägen die Erziehung auch. Ich mache ein Beispiel. Ein Säugling zum Beispiel, der sehr schreit, der sehr unruhig ist. Da erziehen die Eltern anders. Sie erziehen da kontrollierender als ein Säugling, der zum Beispiel sehr ruhig ist. Mhm. Da sind sie viel ruhiger, lassen den Säugling viel mehr machen. Das bedeutet, das Kind, das prägt die Erziehung mit. Und Erziehung ist damit immer beziehungsabhängig. Erziehung ist ein Stück weit Beziehung.
Und die ist wechselseitig.
Und die wechselt immer wieder. Und es ist auch nicht so, dass Erziehung ein stabiles Konstrukt ist. Oder wir erziehen je nach Situation, wir erziehen unsere verschiedenen Kinder unterschiedlich. Wir erziehen am einen Tag so, am anderen Tag so. Wir richten uns auf die Bedürfnisse, auf die...
Aber interessant ist ja, dass wir das Gefühl haben, im Grunde genommen kann ja jeder Eltern werden und jeder kann das auch. Also in Ihrem Buch, was Sie herausgegeben haben, gerade Kindheit, eine Beruhigung, kommt das ja auch vor, diese Rolle der Eltern und die Frage, naja, bräuchten die nicht eigentlich sowas wie ein bisschen Elternbildung, Elternausbildung, was sie nicht haben in der Regel?
Elternbildung ist sicher sehr wichtig. Es ist wichtig, dass Eltern lernen, welche Bedürfnisse letztlich Kinder haben, wie sie mit den Kindern adäquat umgehen können. Allerdings ist es utopisch, wenn man dann einen Elternfahrschein
oder vor allen Dingen, wer stellt den aus, nach welchen Kriterien?
Genau, das kann man gar nicht. Oder?
Frau Haugthum, auch für Sie die Frage. Zentrale Elemente guter Erziehung, was gehört dazu?
Also ich denke, man muss eine Umgebung schaffen, in der sich das Kind individuell entfalten kann. Und die Umgebung kann variieren. Das Kind braucht unterschiedliche Anregungen, sei es jetzt in der Familie wie auch in der Institution Schule. Und die Aufgabe ist hier auch, Passung herzustellen von den Eltern, wie sie sagen. Also man geht mit den Kindern unterschiedlich um. Das eine Kind braucht mehr solche Anregungen oder so eine Ansprache. Also das macht, erfordert Beziehungsarbeit, aber auch so eine gewisse emotionale Intelligenz, um auf diese Vielfalt einzugehen. Und das Gleiche ist auch für die Schule erforderlich. Also die Kinder kommen hier mit einer so heterogenen Ausgangslage an. Die unterscheiden sich natürlich, was Sprache angeht, aber auch was Religion angeht. Aber auch was Sozialisationserfahrungen angeht, Umgang mit Büchern, mit Medien. Also sie kommen mit so einem Bündel. Jedes Kind bringt so ein Bündel mit. Und um hier Passung zu erzeugen, brauche ich natürlich auch vielfältige Lernanregungen, in denen sich das Kind dann ganz individuell entfalten kann. Und die zu schaffen, das ist komplex und das ist auch sehr anstrengend. Und in die Richtung muss es aber gehen.
Wenn ich das für mich mal zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, was Sie beschreiben, ist eigentlich eine Aufgabe für die Zukunft, dass auch wir Erwachsenen zunehmend lernen müssen, eigentlich mit einer komplexer gewordenen Welt umzugehen. Das spiegelt sich schon nicht nur in den Klassenräumen, auch in den Kindergärten und so weiter wieder. Und ist denn die Vorstellung, die wir jetzt derzeit haben von Ausbildung, von Schule, von Erziehung, geeignet, in Klammern, ich glaube nicht, Klammer zu, mit Komplexität umzugehen? Verlangt das nicht ein völlig, ich will nicht sagen völlig andere veränderte Form von Lernen beispielsweise, aber doch eine sehr stark veränderte?
Wir brauchen eine grundlegende systemische Veränderung. Es wird so nicht funktionieren. Wir erziehen und bilden unsere Kinder immer noch stark ausgerichtet auf das Industriezeitalter. Es geht um Vermitteln. Klar brauchen Kinder Wissen und Fähigkeit, aber verstärkt eben auch übergreifende, zukunftsgerichtete Kompetenzen, wie miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, gemeinsam Probleme zu lösen, kreativ zu sein, sich einzubringen, Feedback zu geben und auch anzunehmen. Mhm. Und um handlungsfähig zu werden. Und dafür braucht es natürlich eine anders gestaltete Umgebung, andere Möglichkeiten für Kinder, hier auch mit Wissensthemen sich auszutauschen. Es geht stark um erforschendes, entdeckendes Lernen. Man muss aber auch erkennen, dass gerade diese offenen Formen für die Schwächeren oftmals nicht so leicht zu bewältigen sind.
Überforderung.
Aber man muss eben schauen, wie kann man sie besonders unterstützen. Also nicht jetzt nur mit einem Teil der Gruppe offen zu arbeiten und den anderen eher strukturierte Aufgaben zu geben. Das kann es nicht sein, sondern es gilt hier wirklich, durch vielfältige Anregungen die Kinder mitzunehmen, zu motivieren. Und ihnen eben den Erwerb von Kompetenzen zu ermöglichen, die sie brauchen, um mit Komplexität umzugehen, um den Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit, von Digitalisierung, von wirklich einer rasanten Entwicklung in ganz unterschiedlichen Bereichen auch wirklich begegnen zu können. Und das können Sie nicht alleine, wir können es auch nicht alleine. Das ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ist das in der Forschung ein Thema?
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Sie haben das ja ganz wunderbar geschildert, auch der Umgang mit Komplexität und welche Möglichkeiten hat Erziehung, aber dann natürlich auch das, was wir im Deutschen unterscheiden, Erziehung und Bildung, Ausbildung. Ich würde aber gerne auf Ihren Punkt nochmal eingehen, weil ich denke, dass Erziehung ein hochaktueller Begriff ist und eine wirklich für die Gegenwart ganz zentrale Praxis ist. Denn es geht nicht darum, dass wir Kinder ziehen. Es geht genau um diese Frage von Beziehungsmöglichkeiten. Und wo fängt es an? Das fängt in der Regel erst einmal in der Familie an. Mhm. Und hier lernen Kinder in der Beziehung, in der Art und Weise, wie Eltern ihrer Verantwortung versuchen, gerecht zu werden, dem Kind eine Orientierung bieten, Leitplanken bieten, Werte vermitteln, es in einen Dialog bringen. Beobachten Sie einen Säugling oder ein Kleinkind, das orientiert sich daran, ist die Situation jetzt richtig oder falsch, indem es die Mutter oder den Vater anschaut. Wie reagiert der? Vorbilder sein. Wir wissen so viel
haben wir das
über
nicht
politische
zu sehr runter?
Bildung.
Entschuldigung, haben wir das?
Noch ganz kurz, weil gerade auch politische Bildung oder politische Erziehung fängt zunächst einmal in der Familie an. Wie wird das Kind beteiligt? Wie wird ihm zugehört? Wie wird es einbezogen?
Haben wir das nicht zu sehr runtergefahren? Also diese Leitplanken, Orientierung geben. Ist das nicht zu schnell in die Richtung gegangen? Na, entscheid das mal selber.
Also auch da würde ich sagen, lohnt es sich, sich die Empirie anzugucken. Mhm. Und sicherlich haben wir einen Teil der Eltern, der das so übersetzt, ich gebe meinem Kind oder ich lasse die Kontrolle weg und genau. lasse mein Kind entscheiden. Da würde ich sagen, die Eltern haben vermutlich ein Problem mit ihrer Verantwortung als und ihrer Pflicht auch. Es ist ja Recht und Pflicht der Eltern in Deutschland, die Kinder zu erziehen. Aber nach allem, was wir auch über Erziehungsstile wissen, ist ein großer Teil der Eltern wirklich darum bemüht, sich zu orientieren an den Kindern und sie zugleich auch zu kontrollieren. Ich weiß, wir haben viele Lehrkräfte, die sagen, die Kinder, die hierher kommen, sind völlig unerzogen. Ja, und dann sind die Passungsverhältnisse schwer herzustellen. Aber ich wäre wirklich vorsichtig mit dieser Diagnose, dass Eltern im Grunde ihrer Erziehungsaufgabe nicht mehr gerecht werden.
Bevor Sie antworten, noch eine Ergänzung. Mein Eindruck ist, dass sich das mehr, der ist vielleicht falsch und zu subjektiv, dass sich das mehr teilt. Also, dass ich auf der einen Seite wirklich Kinder und Jugendliche habe, die aus was für Gründen auch immer, müsste man jetzt ins Detail gehen, keine Erziehung haben, wie man so schön sagt. Mhm. Und andere, die viel klarer, viel selbstwirksamer, viel orientierter sind, als ich das zum Beispiel damals gewesen bin. Sorry, ich habe dazwischen gerätscht.
Nein, aber das ist ja auch gerade unsere Aufgabe hier, auch im Sinne der Chancengleichheit zu agieren. Also wir versuchen ja, Kindern unterschiedliche Gelegenheiten zu bieten, die sie im besten Fall nutzen für ihren individuellen Bildungserfolg. Aber genau an dem Punkt unterscheiden sich die Kinder ganz stark. Die einen nutzen diese eine Gelegenheit und verbessern sich in bestimmten Bereichen.
Können es auch vielleicht.
Können es auch, weil sie entsprechende Strategien haben, weil sie entsprechend sozialisiert sind. Und bei anderen ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man dann aufgeben sollte, sondern es bedarf eben anderer Gelegenheiten. Auch ein Anknüpfen an ihr sogenanntes subjektives Bildungswissen. Also das, was sie aus den Familien mitbringen, was aber vielleicht zu den Schulen, die sich nach wie vor an der Mittelschicht orientieren, nicht besonders gut passt. Und diese Brücke hier zu bauen zwischen diesen vielfältigen Voraussetzungen und dem, was die Schule erwartet und trotzdem jedem Kind hier auch ein Gerüst zu geben, um ein gutes Leben zu führen, um sich individuell zu entwickeln. Das muss die Aufgabe der Zukunft sein. Und ich wäre auch vorsichtig zu sagen, die einen sind gut erzogen, die anderen nicht. Das ist auch immer so eine individuelle Auslegung.
Natürlich, aber ich meine, aber wir brauchen doch nur in unsere, lassen wir mal die Kinder aus dem Spiel, wir brauchen ja nur in unsere weitere Gesellschaft zu sehen. Und da sehen wir, dass sich das immer extremer, Herr Macron hat gerade gestern darüber geredet, immer extremer ausdifferenziert, immer mehr polarisiert und offensichtlich kein Konsens darüber besteht, was denn nun gemeinsame Werte sind.
Und daran sieht man, wie schwierig es ist für Eltern, ihre Kinder zu erziehen in so einer Welt, in der, wie Sie es angesprochen haben, die Polarisierung, Hassrede, Abwertungen von Menschen mit Migrationshintergrund oder von Frauen oder von Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen als der Heterosexualität. Also das bleibt ja vor der Haustür der Familie und damit vor den Kindern und Jugendlichen nicht stehen, so wie es auch vor der Schule draußen nicht außen vor bleibt, sondern eine große Rolle spielt. Und das macht Erziehung auch zu einem wirklich schweren Geschäft.
Also ich glaube, wir müssen die Eltern ein Stück weit in Schutz nehmen. Oder? Es ist eine unglaublich große Herausforderung, die Elternschaft heute eigentlich ausmacht. Oder? Ich glaube, die Elternschaft ist so das letzte große Abenteuer, das wir als Menschen überhaupt noch haben können. Oder die Frage stellt sich natürlich, was ist eine gute Elternschaft? Was können wir den Eltern dann letztlich empfehlen, wie sie Elternschaft leben sollen? Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass Eltern zwar Regeln haben, Werte vermitteln, Vorstellungen haben, aber diese Regeln, diese Vorstellungen nicht rigide umsetzen. und auch ein Stück weit verzichten auf Perfektionismus. Ich glaube, Perfektionismus verträgt sich überhaupt nicht gut mit Elternschaft.
Dazu also gehört auch Fehlerkultur. Ja,
Fehlerkultur, ne? Selber ein Stück Fehler. Weit auch genau. Leben können mit diesem Scheitern, das man manchmal wirklich erlebt in der Elternschaft. Ich glaube, zentral sind diese, für mich sind das diese 5 Vs, oder? Das ist auf der einen Seite, man braucht vertraute Eltern, vertraute Bezugspersonen, wo Kinder Bindungssicherheit erleben können. Man braucht verlässliche Bezugspersonen, die eben Strukturen geben, die einen Rahmen geben. Man braucht verfügbare Bezugspersonen, die eben auch da sind, wenn Kinder sie brauchen. Man braucht verständnisvolle Bezugspersonen, verständnisvoll im Sinne von, sie müssen das Kind lesen können, sie müssen feinfühlig mit dem Kind umgehen können, die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes erkennen. Und dann letztlich müssen sie einfach auch voller Liebe sein. Das wäre das 5. V.
Dann gucken wir mal darauf, wer denn nun eigentlich erzieht. Die Eltern sind ja nur ein Teil. Sie kennen vermutlich das nigerianische Sprichwort, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Die Idee bzw. die Erfahrung, die dahinter steht, haben ja mit der Einsicht zu tun, dass es für Menschen, in Klammern die Säugetiere sind, Klammer zu, eine absolute Notwendigkeit ist, mit anderen Menschen zu leben. Wir sind Beziehungswesen, die auf Gemeinschaft angewiesen sind. Insbesondere Kinder brauchen deshalb ein gut funktionierendes soziales Gefüge, in dem es möglichst zahlreiche, möglichst vielfältige, anregende, verlässliche und fördernde Bezugspersonen gibt. Es ist durchaus nicht klar, wer eigentlich wie erzieht und dabei den größten Einfluss ausübt.
Egal ob Babys, Grundschülerin oder Teenager, wer eine regelmäßige, enge Beziehung zu einem Kind hat, trägt zu dessen Erziehung bei. Das sind zunächst einmal die Eltern. 4 von 5 Kindern und Jugendlichen in Deutschland leben mit 2 Eltern in einem Haushalt. Jedes 5. Kind wird nur von einem Elternteil großgezogen, meist von den Müttern. Aber auch andere Familienmitglieder erklären den Kindern die Welt, liefern Rollenmuster und bieten die Möglichkeit, soziale Interaktion zu lernen. Bruder oder Schwester zum Beispiel. 3/4 der Kinder in Deutschland wachsen mit Geschwistern auf. Und in rund der Hälfte der Familien helfen Großeltern bei der Betreuung der Kinder. Eine große Rolle bei der Erziehung spielen auch professionelle Pädagogen. Denn 9 von 10 Kindern in Deutschland gehen in die Kita. Und in die Schule müssen alle. Wer in einem Verein ist, wird zusätzlich noch von Trainer oder Trainerin und von Gleichaltrigen erzogen. Ohnehin spielen sogenannte Peer Groups eine zentrale Rolle bei der Erziehung. In einer Befragung gaben 86% der Eltern an, dass Jugendliche am stärksten durch ihre Freunde beeinflusst werden. Knapp gefolgt von Medien. Den Einfluss von Eltern und Lehrkräften halten die Befragten, zumindest bei älteren Kindern, für deutlich geringer. Also, wer erzieht? Viele. Und immer wieder andere. Noch nicht erwähnt sind hier zum Beispiel Babysitter, Eltern der Freunde und Freunde der Eltern oder Institutionen der Jugendhilfe. Dabei gilt: Je mehr gemeinsame Zeit und je enger eine Bindung, desto größer der Einfluss auf den späteren Lebensweg.
Wenn ich das mal für einen Moment auf den Betrieb übertrage, und das hinkt natürlich immer so ein Beispiel, dann ist diese viele haben Verantwortung-Theorie in der Praxis läuft die meistens darauf hinaus, dass keiner sich wirklich verantwortlich fühlt. Ich höre immer wieder, dass die Eltern sagen, naja, das hat doch eigentlich die Schule zu leisten. Die Schulen sagen, naja, das ist aber was, das gehört eigentlich ins Elternhaus. Da sind wir eigentlich nicht für zuständig. Und dann gibt es noch die vielen im Film angesprochenen anderen Beziehungspersonen. Wie sehen Sie das? Wo liegt da der größte Einfluss? Ist es blöd, nach dem größten Einfluss zu fragen?
Ja, ich glaube, es ist nicht angemessen, nach dem größten Einfluss zu fragen, weil das Kind wird erzogen, wie wir das nennen, aber eigentlich spielt das Kind selber eine große Rolle. Oder das Kind selber
sucht
das
sich.
Prägt die Erziehung, das sucht sich sozusagen seine Nische, das sucht sich ein Stück weit auch sein Erziehungsumfeld. Natürlich kann das ein Säugling oder ein Kleinkind noch nicht so gut, aber wenn die Kinder älter werden, dann suchen sie sich ihr eigenes Umfeld.
Was ja zum Teil das Verhängnis ist.
Ja, das ist natürlich so. Es ist so,
zweischneidig.
Sie suchen natürlich ein Umfeld, das gut passt zu ihren Anlagen.
Und vorausgesetzt, ich wüsste schon als Kind, welche Anlagen das sind. Es passt zunächst mal zu dem, was mir unter Umständen einfach nur Spaß macht, was ich geil finde, was ich, was mich, keine Ahnung, mir Glücksgefühle, was auch immer bringt. Und die haben zum Beispiel ganz viel Anerkennung natürlich mit der Peer Group zu tun. Und wenn die,
Ja, das ist natürlich so, aber man wählt sich natürlich die Peer Group tatsächlich aus, je nachdem, welche Eigenheiten man hat, ob man jetzt Musik macht zum Beispiel und eine Peergroup aussucht, in einem Musikclub, oder ob man Sport macht, Fußball spielt, dann sucht man sich die Peergroup letztlich im Fußballclub und so weiter. Also ich glaube, die Kinder suchen sich im Verlauf ihrer Entwicklung sozusagen ihre Nische. Das Wichtige ist, und ich glaube, das haben Sie gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst vielfältige eine möglichst vielfältige Umwelt haben, damit jedes Kind sozusagen diese Nische finden kann.
Auf jeden Fall. Also die gehen ja nicht automatisch in den Verein. Da muss ich ja diese Möglichkeiten überhaupt schaffen. Und hier ist es leider oft so, dass wiederum nur die in Vereine gehen, die Musikinstrumente lernen, die sind die natürlich
entsprechend. Das ist eine Geldfrage.
Genau, Unterstützung erhalten. Und die anderen gehen mittags nach Hause und nutzen digitale Angebote, sind dann häufig sich selber überlassen und haben diese Anregungen, die sie so mindestens genauso dringend bräuchten wie die anderen.
Und hinzu kommt, dass eine Menge, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, dass eine Menge von Eltern auch finden, dass sowas wie Musik, mein Gott, oder Kunst oder so, das ist ja letztlich, ja, das ist Nebensache, das sind Fettaugen auf der Wohlstandssuppe. Hauptsache Sven Torben kann nachher gut rechnen, Chinesisch und Englisch und noch irgendwelche Sachen, die letztlich auf Karriere rauslaufen.
Und jetzt kommt die Schule ins Spiel. Da müssen wir stärker zusammenarbeiten. Wir brauchen hier Vernetzungsstrukturen, wir brauchen AkteurInnen von außen, die nicht nur manchmal punktuell mit Schulen zusammenarbeiten, sondern die eben ein Teil dieses veränderten Bildungssystems sind. Auch die Eltern müssen stärker mit einbezogen werden. Wir denken an sowas wie Elternakademien. Wenn für Eltern dieser Bildungsprozess, das lebenslange Lernen eine Bedeutung hat, geben sie natürlich diese Haltung auch an die Kinder weiter. Die außerschulischen Lernorte habe ich angesprochen, wie gesagt, aber natürlich auch die Kinder ins Zentrum ihres Lernprozesses zu stellen. Das ist ganz wichtig. Also sie auch mitentscheiden zu lassen, was jetzt die Beteiligung an bestimmten Projekten angeht, an fächerübergreifenden Aktionen, an Kooperationsveranstaltungen mit Anbietern von außen. Gerade auch für die Kinder, die eben wenig Anregung haben, wo die Eltern vielleicht auch gar nicht die Zeit und die finanziellen Möglichkeiten haben.
Mir scheint, dass es da so ein Clash der Kulturen gibt. Also ich nenne es mal die althergebrachte, eher konservative Auffassung von dem, was Schule und so weiter und Erziehung sein sollte, und eine auf neue Anforderungen und Herausforderungen ausgerichtete Pädagogik. Spiegelt sich das in der Forschung auch wieder, oder ist das jetzt nur meine etwas verschobene Wahrnehmung?
Ich denke noch über Ihr Betriebsbeispiel nach.
Ja.
Und finde, es ist ja immer interessant zu überlegen, also passt die Analogie oder passt sie nicht?
Sie passt, glaube ich, nicht.
Aber dann im Hinblick auf was? Und ich glaube, auch unter schwierigsten Umständen kann ein Arbeitnehmer in einem Betrieb den Betrieb verlassen. Und das können Kinder und Jugendliche nicht. In vielen Fällen nicht. Sie haben keine Kontrolle und keinen Einfluss darauf, in welche Familie sie hineingeboren werden, wie die Geschwister sind, in welcher Konstellation. Sie haben keinen Einfluss darauf, in welche Kita sie kommen, wie lange sie in der Kita sind, in welche Schule sie kommen und so weiter. Also sie haben keine Kontrolle über die Menschen, mit denen sie tagtäglich über viele Stunden zusammen sind.
Sie haben über das ganze Verfahren überhaupt keine Kontrolle, ne?
Und das auch, genau. Sie haben im Grunde keine Kontrolle. Je älter sie werden, je mehr Möglichkeiten haben sie, und darum sind die Peers auch so wichtig, hier wirklich auch so etwas wie freie Wahlmöglichkeiten zu haben. Und ich glaube, das müssen wir uns immer vor Augen führen, welche Verantwortung es auch ist, dieser quasi Nicht-Kontrolle, die Kinder erst einmal haben, und das Vertrauen, das sie in uns ja haben setzen, müssen, ja, dem auch wirklich gerecht zu
aber
werden.
Aber das ist doch eine komische Welt, wenn im Grunde genommen meine Erfahrung als Kind darauf rausläuft, dass ich es geschafft habe, in dem Moment, in dem ich oben in der Fresskette bin und ich oben das Alphatier bin und ich endlich entscheiden und kontrollieren kann. Das ist ja eine ziemlich merkwürdige Rolle, in die ich da reinwachse.
Das heißt, glaube ich, nicht, dass Kinder und Jugendliche denken, es kommt nur darauf an, oben in der Fresskette zu sein. Ich glaube, Kinder und Jugendliche, so zumindest die Studienlage, die ich kenne, gucken sehr genau, wer ist der Bestimmer. Mhm. Ja, und die Bestimmer sind in der Regel erst einmal überall da, wo sie sind, die Erwachsenen. Darum ist es für sie auch wichtig, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben wir? Werden wir ernst genommen? Werden wir gehört? Und das ist gerade bei denjenigen Kindern und Jugendlichen ja auch so wichtig, die die Erfahrung machen, dass sie nicht so gute Eltern haben. Ja. Oder dass sie in der Kita nicht gut behandelt werden, in der Schule Mobbing-Erfahrungen machen. Und haben sie dann schon mal eine positive Erfahrung gemacht, dass ihnen zugehört wird, dass ihnen geglaubt wird? All das hat eben auch mit Erziehung zu tun. Darum ist so dieses, ist schon, finde ich, ein anregendes Beispiel, über den Betrieb irgendwie zu gehen und dann festzustellen, gut, die Frage ist, was macht Menschen in welchem Alter besonders verletzbar? Und darum sind wir dann bei der Frage, was ist dann daraus gute Erziehung?
Ich meine, wir haben schon in anderen Kontexten uns darüber unterhalten, wir können das jetzt hier nur streifen, aber das zum Beispiel dieses Thema sexueller Missbrauch hat ja ganz stark damit zu tun, nicht gehört zu werden. Also
dass Kinder nicht geholfen wird,
richtig.
Genau, hat damit zu tun, dass sie nicht gehört werden und dass ihnen nicht geglaubt wird. Und wie kommen wir in unserer Gesellschaft dazu, dass wir Erwachsenen mehr glauben als Kindern? Das hat wiederum mit unserem Kinderbild zu tun, das Sie ja auch angesprochen haben zu Beginn.
Okay. Seit 1999 schon untersucht der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest in der Studienreihe KIM den Umgang von 6- bis 13-Jährigen mit Digitalisierung unter anderem. Die letzte Studie, die entstand zwischen September und Oktober 2022, also in einer Zeit nach Corona. Insgesamt wurden in Deutschland 1219 Kinder untersucht. Das ist im internationalen Vergleich ehrlich gesagt nicht gerade viel. Digitale Medien sind aus dem Alltag von Heranwachsenden natürlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Zum Beispiel besitzen immer mehr Kinder und Jugendliche ein Smartphone. Aber interessant fand ich dann an dieser KIM-Studie doch, dass in der Freizeit das Treffen mit Freunden den größten Platz einnimmt und knapp 3/4 der Kinder unternehmen ein- bis mehrmals in der Woche Unternehmungen eben mit ihrer Familie. Vielsagend fand ich auch, dass den größten Stundenanteil pro Tag Hausaufgaben und Lernen sowie, interessanterweise, traditionelles Fernsehen einnehmen. Trotzdem, die Anteile verschieben sich allmählich. Und das hat, wenn wir nur einen Moment an uns Erwachsene selber denken, Stichwort Digitalisierung, weitreichende Folgen.
Anja besucht ihre Freundin Larissa in der Nachbarschaft. Ihre Kinder spielen oft zusammen. Irgendwann kommt dann immer wieder dieselbe Frage.
Mama?
Ja?
Können wir iPad spielen?
Was wollt ihr denn spielen?
Ob Smartphone oder Tablet, Hauptsache digitale Medien. Zum Leidwesen der Eltern.
Ja, das ist ja das große Problem. Wenn zu Besuch Kinder kommen, dann kann man das schlecht kontrollieren. Dann sind die sich so selbst überlassen und natürlich suchen sie jede Möglichkeit, um zu spielen. Und spielen dann so nebeneinander. Es gibt keine Kommunikation, weil sie jeder für sich spielt.
Fast 4 Stunden täglich beschäftigen sich Kinder zwischen 6 und 13 Jahren in Deutschland mit Fernseher, Computer oder Smartphone.
Was auffällig ist, ist, dass so das normale Miteinander leidet. Also die sind wirklich in einer anderen Welt. Also die buxieren sich in diese Spiele hinein und haben den Bezug zur Realität dann teilweise verloren.
Wenn es nach den Kindern ginge, könnten sie viel häufiger digital spielen. Die Eltern schränken die Bildschirmzeit aber ein. Darüber gibt es ständig Streit.
Wir sind anders groß geworden, wir waren viel draußen und das ist was Neumodisches, was wir noch nicht kennen. Es ist noch nicht so erforscht und ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf meine Kinder hat.
Auch Wissenschaftler sind besorgt. Die ständige Beschäftigung am Bildschirm könnte viele körperliche Prozesse, darunter die entscheidende Gehirnentwicklung, beeinflussen. Mit Prozessen der Hirnreifung beschäftigt sich die Neurobiologin Nicole Strüber. Seit vielen Jahren verfolgt sie die Forschung auf diesem Gebiet.
Ja, in der frühen Kindheit ist es so, dass sich da die ganzen Nervenzellen miteinander verbinden. Und dann die Nervenzellverbindungen, die immer wieder genutzt werden, die werden stabilisiert. Und die, die nie genutzt werden, weil keine entsprechenden Erfahrungen stattfinden, die werden dann abgebaut, beseitigt, es wird aufgeräumt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Kinder in der frühen Kindheit ganz viele Erfahrungen machen.
Welche Art von Erfahrungen wichtig sind, hängt vom jeweiligen Alter ab. So müssen kleine Kinder erst lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Spiel und Wirklichkeit. Digitale Medien überfordern sie noch. Im Kindergarten- und Grundschulalter perfektionieren Kinder ihre Bewegungsabläufe. Dazu brauchen sie viel Übung und die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Im Spiel mit anderen lernen sie außerdem Gefühle kennen, wie Scham oder Stolz.
Kinder müssen in dem Alter so viel lernen. Die müssen lernen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die müssen ihren Körper beherrschen, die müssen Sprache verwenden. Und für all das ist natürlich Zeit erforderlich. Das Smartphone muss da nicht unbedingt an sich schädlich sein, sondern es ist wichtig, dass das Kind noch viel Zeit mit anderen Dingen verbringt. Es gibt zum Beispiel Studien darüber, dass Kinder, die früh viel fernsehen, dass die schon eine verringerte Fähigkeit haben, sich in andere Menschen reinzuversetzen.
Bis zum Ende der Pubertät finden wichtige Entwicklungsschritte statt. Kinder und Jugendliche lernen, Risiken einzuschätzen, sich selbst zu kontrollieren und die Gefühle und Gedanken anderer noch besser nachzuvollziehen. Dafür brauchen sie Kontakte mit Gleichaltrigen.
Im sozialen Miteinander wird zum Beispiel Oxytocin freigesetzt und das richtet ganz viel im Gehirn aus und stärkt auch das Lernen im Miteinander. Und diese ganzen Erfahrungen brauchen Kinder, damit sich die Nervenzellen stabilisieren. Und natürlich wird kein Oxytocin ausgeschüttet, wenn man am Smartphone spielt.
Dafür vielleicht Stresshormone. Denn fast jedes zweite Kind in Deutschland hat im Internet schlechte Erfahrungen gemacht. Schon GrundschülerInnen sind Cybermobbing, Bildern von Gewalt, Pornografie und Rassismus ausgesetzt. Die Kinder von Anja und Larissa haben noch keine eigenen Smartphones. Bislang dürfen sie nur am Wochenende an die digitalen Geräte ihrer Eltern. Doch die Eltern befürchten, dass sie das nicht mehr lange durchsetzen können.
Man hat schon Bedenken und Angst, sage ich einfach mal, wie sich das jetzt, wenn die Eltern sind, sich entwickelt.
Außerdem verändert künstliche Intelligenz den Umgang mit den digitalen Geräten inzwischen komplett, weil sie als Beziehungswesen wahrgenommen werden, mit dem man interagieren kann.
Und das verändert tatsächlich das soziale Miteinander. Das war ja ein zentrales Thema in dem Film auch. Also, was für einen Einfluss hat die Digitalisierung?
Auf die Kinder? Also, es beginnt natürlich immer früher. Das ist so ein sozialer Druck, der da entsteht. Eltern statten Kinder sehr früh mit Smartphones aus. Es muss einem klar sein, wenn man das Internet in der Tasche hat, dann
benutzt man es.
Und deswegen brauchen wir sehr früh Möglichkeiten, um Kinder aus dieser passiven Konsumentenhaltung rauszuholen und sie dabei zu begleiten, wirklich die digitale Welt mitzugestalten, aktive Produzenten zu werden, auch kritisch mit diesen Inhalten umzugehen.
Wie geht das konkret?
Ganz konkret. Ja, also es geht nicht darum, in der Schule jetzt Unterrichtsstrukturen, wie wir sie kennen, digital zu optimieren, also Übungsphasen mit Apps zu unterstützen. Macht die Kinder vielleicht fit im Umgang mit dem Tablet.
Aber bringt aber im Grunde genommen
keinen Mehrwert in Bezug auf zukunftsrelevante Kompetenzen, die sie brauchen, um mit diesen komplexen Prozessen umzugehen, um auch diese Inhalte zu bewerten.
Also wie werden sie Produzenten?
Wir fangen ganz früh an, ab der ersten Klasse. Wir drehen beispielsweise am Tablet Buchempfehlungen zu analogen Büchern, die auch analog aus der Klassenbibliothek ausgeliehen werden. Ganz klar muss sein, es geht nicht um ein Entweder-Oder oder um ein Ersetzen, sondern es geht darum, Lehr- und Lernprozesse grundlegend so zu verändern, dass Kinder eben Kompetenzen erwerben, die sie brauchen.
Also zum Beispiel Film machen.
Genau, die werden jetzt in kleinen Gruppen eingeteilt, beschäftigen sich dann in den Gruppen mit ihren Lieblingsbüchern. Wir haben hier einfache Apps zum Erstellen von Trickfilmen. Die sind sehr sprachförderlich, die werden dann angeregt. Und vor allem können sie sich mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen in diesen gemeinschaftlichen Prozess einbringen. Also der eine traut sich vielleicht nicht so viel zu sagen, kann aber eine tolle Figur erstellen oder hat eine Idee, die er aus dem Kinofilm kennt. Und mit dieser Idee gelingt es dann, aus diesem Film ein gemeinschaftliches, attraktives Produkt zu gestalten, für das die Kinder natürlich dann wieder Feedback bekommen. Das sind Selbstbestimmtheitserfahrungen. Sie sind eingebunden, sozial eingebunden, erwerben Kompetenzen, erleben Autonomie. Und das sind diese Basic Needs, die Kinder einfach für eine gelingende Entwicklung brauchen. Ich kann sie dadurch nicht bewahren vor diesem Wahnsinn, mit dem sie im Internet konfrontiert sind. Da kommt dann wieder die Erziehung in den Blick. sich eng austauschen mit den Kindern, natürlich auch in der Schule, sie hier sensibilisieren.
Da müssen wir auch über Mobbing, sexuelle Übergriffe und sowas reden. Das ist eigentlich noch ein eigenes Thema.
Das eine ist, sie aktiv und fit zu machen. Das andere ist, sie auf Gefahren hinzuweisen. Und das geht Hand in Hand. Und ist sehr
Herr Jenny, Sie machen ja in der Schweiz die Langzeitstudien. Ja, das ist ja ziemlich einmalig. Spiegelt sich da ein Effekt der Digitalisierung schon wieder?
Ja, das kann ich gar nicht sagen, weil wir die in der dritten Zürcher Longitudinalstudie da nur bis etwa 2010 untersucht haben und wirklich die große Digitalisierungswelle,
ja, richtig los,
die kam eigentlich später. Ja. Aber ich möchte, wenn Sie das so erzählen, wirklich auch ein Stück weit spiegeln, was in mir vorgeht. Weil ich glaube, dass man nicht von digitaler Welt und analoger Welt sprechen kann, sondern es ist, wie Sie das beschrieben haben jetzt, es gibt wirklich diese Verwobenheit zwischen analoger und digitaler Welt. Es gibt eigentlich gar nicht diese Zweiseitigkeit, sondern das Leben, das spielt sich im Realen und im Digitalen gleichzeitig ab. Und, und ich glaube, man darf darum auch nicht wirklich diese Digitalisierungswelle, die wir jetzt haben, nur so pessimistisch anschauen. Sie hat durchaus auch Chancen, die wir erleben für die Kinder.
Allerdings, wenn wir das System ein bisschen drehen, also wenn wir nicht zum Beispiel iPads oder was auch immer so benutzen wie früher halt das Schreibheft, sondern wenn wir es in Ihrem Sinne als Produktionsmittel einsetzen, also selber aktiv werden, weil ansonsten macht es eigentlich keinen großen Unterschied.
Natürlich, klar. Es braucht diese Aktivität letztlich des Individuums. Das Individuum muss aktiv sein, damit es Fortschritte macht und nicht einfach nur sich passiv sozusagen berieseln lassen. Aber Sie haben das auch erwähnt, ich glaube, was man sich bewusst sein muss, ist, dass trotzdem sehr viele Kinder immer noch analog unterwegs sind. Es sind viele Kinder, die sich mit Freunden treffen, die in die Schule gehen. Und ich bin nicht so sicher, ob es überall so fortschrittliche Schulen im Moment gibt in Deutschland oder in der Schweiz. Also ich erlebe es eher so, dass die Schulen noch eher recht konservativ unterwegs sind. Und da lernen sie immer noch sehr analog. Mhm. Also ich glaube, man darf auch diese Entwicklung letztlich nicht überschätzen. Ich möchte damit aber nicht natürlich diese Risiken kleinreden. Es gibt diese Risiken und da braucht es gesetzgeberische Maßnahmen, da braucht es Verantwortung, die auch die Technologieanbieter, die Medienanbieter übernehmen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch als Erwachsene die Kinder schützen, ohne Zweifel.
Also Mobbing gab's ja immer schon, gab's auch früher schon. Aber was ja durch digitales Mobbing sich noch mal gesteigert hat, ist die Verbreitung, also die Windeseile und auch die Masse an Leuten, die auf einmal an diesem Mobbing teilnehmen kann, direkt oder indirekt. Und das ja wiederum hat mit Scham und Verletzungen von Selbstwertgefühlen zu tun, in einem viel größeren Stil. Sehen Sie da ausreichend, wie soll ich mal sagen, Gegenmittel oder Gegensteuerung?
Also das kann man mit Erziehung alleine nicht lösen.
Ne?
Also da nur die Erziehung zu adressieren, läuft in die falsche Richtung. Also da wäre ich auch ganz und gar bei Ihnen mit den gesetzlichen Vorgaben. Was muss man Providern abverlangen, was den Produzenten? Wie lässt sich das eigentlich regulieren, um Kinder und Jugendliche zu schützen, um auch Eltern und Pädagoginnen nicht zu überfordern? Und ich finde, an Ihrer Schilderung, ich kann ganz viel damit anfangen, habe ganz viele Bilder im Kopf, wenn ich an unsere Interviews mit Kindern und Jugendlichen denke. Und es lässt sich auf die digitale und analoge Welt und das Miteinander gut übertragen. Es geht darum, gesehen zu werden, Möglichkeiten zu haben, selber etwas zu tun, auch ganz Unterschiedliches zu tun, also wirklich auch Optionen angeboten zu bekommen, weil das genau das ist, was Kinder und Jugendliche hier auch tatsächlich benötigen. Also ich glaube, so dieses Beispiel lässt sich auf so viele andere Bereiche übertragen. Und bei der Digitalisierung gibt es noch einen Punkt, den Jugendliche uns in einer Studie gesagt haben. Sie wünschen sich von der Bildung, und jetzt sind wir bei der Bildung und der Schulbildung, dass sie in der Lage sind, die richtigen Informationen, denen sie vertrauen können, von Fake News, und das ist natürlich ein großes Thema in der Digitalisierung, in den sozialen Medien zu unterscheiden. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, zumindest in der Erziehungswissenschaft,
auch in der Schul- und Unterrichtsforschung noch keine Antwort.
Ich meine, wenn Sie an die Erwachsenenwelt denken, da streiten sich die Parteien, da streiten sich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, was fake ist und was nicht. Mhm. Und der Streit ist nicht geschlichtet, in keiner Weise.
Aber genau da müssen wir eben hin. Was sich hier abbildet, ist, dass Unterricht unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität reflektiert werden muss. Dieser kulturelle Wandel, der in den letzten 20 Jahren mit der fortschreitenden Digitalisierung einhergeht, der es eben erforderlich macht, dass man versteht, wie gemeinschaftliche Prozesse organisiert sind, wie hier natürlich auch mit Informationen anders umgegangen werden muss, wo die Informationen herkommen, also welche Referenzen hier dahinter stecken und dass da auch Algorithmen dahinter stehen, die es zu verstehen gilt. Ja. Und nur wenn Kinder diese Prozesse vermittelt bekommen und auch verstehen, dann sind sie letztendlich
das
zukünftig
ist,
in der Lage,
echt schwer,
worüber mitzugestalten.
Ich gebe Ihnen ja recht, aber worüber wir reden, darüber müsste man eigentlich hart reden. Das ist ein bisschen schwierig, wenn wir noch 2 Minuten haben. Aber wir reden eigentlich über die systematische, kommerzielle Produktion von Sucht. Weil was entsteht, sind Formen von Sucht. Und um denen gegenzusteuern, also um diesen Suchtmechanismus, der ständig auf mein Belohnungssystem geht, dem was entgegensetzen zu können, bedeutet, wahnsinnig viel Raum für Neugier zum Beispiel zu schaffen, die auch mein Belohnungssystem triggert in der Schule und nicht nur in der Schule, auch im Elternhaus. Und da sind wir weit weg von im Moment.
Aber genau darum geht's ja. Mit diesen veränderten Prozessen, die Kinder motivieren, in die sie sich einbringen können, auch gegen diese passive Suchtverhalten anzugehen. Also, dass sie nicht denken, oh, die digitale Welt und ich schaue mir da irgendwelchen Schmarrn den ganzen Tag an, sondern wirklich, ich gestalte diese Welt aktiv mit, ich bin kritisch, ich gehe mit den Inhalten reflektiert um. Das kommt nicht von allein, sondern da brauchen die Kinder wirklich intensive, herausfordernde Bildungserfahrungen in unterschiedlichen Fächern, Perspektiven übergreifend. Und da müssen wir unsere gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit hin ausrichten.
Eben, denn sie brauchen auch Erwachsene, die dabei sind.
Sorry. Und ich glaube, da ist auch das Peer-to-Peer-Lernen ganz wichtig.
Ganz wichtig, ja?
Also wo dann noch mal Kinder miteinander und Jugendliche miteinander ganz viel voneinander lernen
Absolut.
Können.
Absolut.
Ganz herzlichen Dank für die interessante Unterhaltung. Danke. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, meine Damen und Herren, mir persönlich erscheint der Begriff Erziehung, obwohl er so wichtig ist, nach wie vor immer noch ein bisschen unangemessen, auch wenn er gerne und ja auch durchaus zu Recht verwendet wird. Geht es wirklich darum, irgendwohin, also mit Mitteln und Zweck und so weiter, und dabei möglichst in die Länge oder nach oben gezogen zu werden? Geht es nicht eher um Entfaltung? Im Englischen spricht man ja von Flourishing, also von Gedeihen, so wie bei Pflanzen, okay, zugegeben. Aber erwiesenermaßen ist das ein wichtiger Resilienz- und Glücksfaktor. Auch der Begriff Ausbildung hat ja durchaus was Verräterisches. So erziele er auf das endgültige Aus der Bildung und darauf fertig zu sein. Also langgezogen, abgerichtet, fertig sein. Damit kann man weder Kinder noch Jugendliche und letztlich nicht mal Erwachsene begeistern. Wir sollten uns allen dabei helfen, wechselseitig, das, was in unseren Anlagen steckt, zu fördern und insbesondere Heranwachsenden das zu geben, was sie wirklich brauchen. Und wenn wir in Zukunft anders, freundlicher, besser, gemeinsamer, vertrauensvoller miteinander leben wollen, dann müssen wir auch alle zusammen lernen, Vielfalt weitaus wohlwollender zu fördern als jetzt und zugleich auch klarer abzuwerten, was unsere Gesellschaft zerstört und das auch klar zu benennen. Dass Entfaltung von Kindern und Jugendlichen im digitalen Zeitalter anders aussehen wird als unsere herkömmliche Erziehung. Okay, ich glaube, das ist in der Sendung etwas klarer geworden. Und tschüss.